Lukas Kapitel 19, Vers 1 bis Vers 11 möchte ich mit euch lesen. Jesus kam nach Jericho und zog durch die Stadt. Und sieh doch, dort lebte ein Mann, der Zachäus hieß. Er war der oberste Zolleinnehmer und sehr reich. Er wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber er konnte es nicht, denn er war klein und die Volksmenge versperrte ihm die Sicht. Deshalb lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum, um Jesus sehen zu können, denn dort musste er vorbeikommen. Als Jesus an die Stelle kam, blickte er hoch und sagte zu ihm: Zachäus, steig schnell herab. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Der stieg sofort vom Baum herab, voller Freude nahm er Jesus bei sich auf. Als die Leute das sahen, ärgerten sie sich und sagten zueinander: Er ist bei einem Mann eingekehrt, der voller Schuld ist. Aber Zachäus stand auf und sagte zum Herrn: Herr, sieh doch, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben. Und wem ich zu viel abgenommen habe, dem werde ich es vierfach zurückzahlen. Da sagte Jesus zu ihm: Heute ist dieses Haus gerettet worden, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Die Leute hörten, was Jesus zu Zachäus sagte. Weil er außerdem schon nahe bei Jerusalem war, meinten sie, das Reich Gottes werde jetzt gleich anbrechen. Amen. Angenommen, versöhnt, hoffnungsvoll. Im Visionsteam haben wir im Frühjahr ja daran gebastelt, unseren Auftrag als Gemeinde zu formulieren. Ihr findet die Formulierung auf dem Liedblatt unter dieser Überschrift: Angenommen, versöhnt, hoffnungsvoll. Und das soll auch die Überschrift über diese Predigt sein, über einen Mann, der genau das nicht erlebt hat. Also angenommen, versöhnt, hoffnungsvoll war genau das, was das Leben von Zachäus nicht ausgezeichnet hat. Er hat nicht Annahme erlebt, er hat Isolation erlebt. Also die Pharisäer, die besonders frommen zur Zeit Jesu, die haben immer, wenn sie die Gesellschaft von Jesus sich anschauen, sagen sie, er hängt immer rum mit den Zöllnern und Sündern. Das gehörte für ihn, sie in eine Kategorie. Also Zöllner, Steuer- und Zolleinnehmer, muss man wissen, die haben den Auftrag bekommen von den lokalen Behörden oder dem Landbesitzer oder dem König. Und die mussten dann einen bestimmten Betrag am Jahresende abliefern, den sie eingetrieben haben. Das war so eine Art Pachtsystem. Und wie sie an dieses Geld kamen im Laufe des Jahres, das war im Prinzip ihre Sache. Und wenn sie von den Leuten mehr eingenommen haben, als die eigentlich zahlen mussten, dann war der Rest ihr Gewinn. Ja? Also du musst pro Kopf 50 Euro abgeben, du sagst aber hier, Laurin, 100 Euro. So, hast du 100% Gewinn gemacht an der Stelle und hast dir nicht unbedingt Freunde gemacht. Beim Laurin oder bei allen anderen, richtig? Also, leuchtet ein. Ja? Er war sehr reich, er war der oberste Zolleinnehmer, das heißt, der war in diesem System an der Spitze hier in Jericho. Und er war damit auch sicherlich am wenigsten beliebt. Dazu kam, diese Zolleinnehmer mussten immer durch die Häuser von verschiedenen Leuten, haben sich automatisch praktisch rituell unrein gemacht dabei und waren deshalb meistens vom Gottesdienst ausgeschlossen. Also auch, ja, also oft Betrüger hatten auf jeden Fall diesen Ruf und überhaupt Steuereinnehmer, das mag erstmal keiner, wenn einer, selbst wenn es legal ist und alles richtig, Knöllchen findet niemand toll, Betrüger und dann auch noch kultisch unrein, also isoliert. Abgelehnt, das folgt daraus dann, statt versöhnt, ja, waren sie abgeschnitten von vielen Beziehungen. Vers 7, als die Leute das sahen, dass Jesus also sich bei dem Zachäus einlädt, ärgerten sie sich und sagten zueinander, er ist bei einem Mann eingekehrt, der voller Schuld ist. Also, der hatte nicht viele Freunde und schließlich hoffnungsvoll. Also, der hatte viel Geld, aber vieles konnte er sich für das Geld auch nicht kaufen. Und hoffnungsvoll ist jetzt nicht das Wort, was mir einfällt, wenn ich mir Zachäus anschaue, der dann hier auf den Baum klettert, um einen Blick auf Jesus zu erhaschen. Das wirkt eher verzweifelt auf mich. Also isoliert, abgelehnt, hoffnungslos. Gibt es Leute, denkt ihr, um uns herum, auf die das zutrifft? Eins oder alle drei davon? Ich glaube, das ist jetzt keine sehr komplizierte Frage. Also dieses Jahr hat die Bundesfamilienministerin Frau Paus das erste Mal einen Einsamkeitsmonitor vorgestellt. Also eine Studie darüber, wie einsam Menschen in Deutschland sind. Weil sie auch jetzt die Politik inzwischen merkt, in England gibt es schon einige Jahre eine Ministerin oder Staatssekretärin, die sich um das Thema Einsamkeit kümmert. Weil auch die Politik feststellt, Einsamkeit ist nicht nur irgendwie ja, dann langweilig oder so, sondern hat direkte Auswirkungen auf die psychische, auf die physische Gesundheit. Es hat sogar auf unsere Demokratie Auswirkungen. Leute, die einsam sind, haben oft weniger Vertrauen in unsere Institutionen. Es hat also viele Auswirkungen. Marburg-Biedenkopf, unser Landkreis, ist, glaube ich, in Hessen Spitze mit 45% Haushalten, die Single-Haushalte sind. Das heißt jetzt nicht, dass jeder, der alleine lebt, einsam ist, aber es ist ein Indikator, ja? Abgelehnt. Ich fand in Marburg, seit ich hier bin, seit über 20 Jahren, immer spannend, wie viele unterschiedlichste Gruppen es in dieser Stadt gibt. Ne? Also da gibt es die Studis, da gibt es so die ganz Linken, da gibt es die Burschis, da gibt es Altakademiker, da gibt es die Leute, die bei Behrings schaffen, und also sehr unterschiedliche Segmente in der Stadt. Da gibt es die Frommen irgendwo dazwischen. Da war noch nie viel Verbindung, ist so meine Wahrnehmung, außer vielleicht bei 3 Tage Marburg. Aber es ist sicherlich nicht besser geworden in den letzten Jahren. Man sieht, wie politische Diskussionen geführt werden. Ja, wenn man Kommentarspalten gelesen hat bei MOVE35, die will gar nicht mit der Corona-Zeit anfangen. Also viele Dinge, wo wir eher auseinanderrücken und bundesweit sowieso, als dass wir zusammenrücken. Versöhnt. Naja. Und wie ist das mit Hoffnung? Also das Wort, das ich in letzter Zeit gelernt habe, ist das Wort Polykrise. Also nicht nur eine Krise, sondern ganz viele Krisen, die so zusammengeklustert sind. Ja, und von einer Krise in die nächste. Und dann ist Pandemie und dann ist Krieg und dann ist das und dann ist Wirtschaftskrise. Und selbst Leute, die in Umfragen sagen, mir persönlich geht es eigentlich ganz gut, sagen, ich habe ganz schlechte Aussichten für die Zukunft. Also das ist die Stimmung. Das ist selbst die sagen, nee, ich habe eigentlich selber gar nichts zu leiden, sagen, die Hoffnung nicht gerade. So ja, ging es eben auch hier dem Zachäus, isoliert, abgelehnt, hoffnungslos. Und dann kommt Jesus da rein. Und das ist eigentlich immer der entscheidende Satz, überall in der Bibel. Und dann kam Jesus. Oder aber Gott. Das war eigentlich meine Lieblingsbotschaft. Aber Gott. Ja, ihr wart tot, aber Gott. Ihr wart Sklaven, aber Gott. Lazarus war tot, aber Gott. Jesus kommt hier nach Jericho rein. Zachäus hat davon gehört, ist neugierig, hat vielleicht Sehnsucht, denkt, irgendwas könnte mit diesem Jesus anders sein als mit den anderen Leuten hier. Irgendwie muss ich da was von dem mitkriegen. Die Leute lassen ihn nicht durch. Er klettert auf den Baum. Ich hatte überlegt, ob ich hier irgendeinen Ranger auf den Baum klettern lasse zur Veranschaulichung. Aber da hinten, da stehen sie schon am Baum auf jeden Fall. Wir machen das jetzt, führen das jetzt mal nicht weiter. Und er wollte eigentlich nur überhaupt Jesus sehen. Das war sein, größere Träume hatte er nicht. Und Jesus bleibt genau unter diesem Baum stehen. Sieht nicht auf die ganzen Menschen, sondern er sieht hoch auf den Zachäus. Und er spricht ihn an. Und das ist das Entscheidende. Also es ist gut, wenn Menschen sich auf die Suche machen nach Gott. Ja, Gott sagt sogar durch die Propheten, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, will ich mich finden lassen. Das sind Verheißungen drauf. Wenn du jemanden kennst, der sagt, ja, ich bin auf der Suche, es ist großartig. Gott sagt, ja, ich will dich da nicht im Stich lassen. Aber das, was noch großartiger ist, und das erleben wir ja auch immer wieder, Gott lässt sich finden von Menschen, und das sagt er auch durch die Propheten, er lässt sich finden von, den von Menschen, die ihn eigentlich nie gesucht haben. Ich weiß gar nicht, wie ich dazu gekommen bin, aber irgendwie habe ich ihn gefunden, oder Jesus findet dich eigentlich. Und er findet den Zachäus da oben auf dem Baum. Und was macht er jetzt? Er zählt dem Zachäus jetzt nicht seine Sünden auf, die Jesus zweifellos kennt. Er sagt, ach ja, der Zolleinnehmer und so, wie viel hast du diese Woche ausgenommen? Er ruft ihn noch nicht mal direkt zur Buße aus, was total biblisch wäre. Er verharmlost übrigens auch nicht, was der getan hat. Das wird im Verlauf der Geschichte deutlich. Also der Betrug kommt dann durchaus zur Sprache. Aber Jesus sagt einfach erstmal, ich will bei dir sein. Ich muss, sagt er sogar, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Jesus kommt auf Menschen zu und sagt, ich will in dein Leben reinkommen. Lässt du mich rein? Und alles andere folgt dann, das sehen wir dann in der Geschichte. Zachäus merkt, ich muss mein Leben in Ordnung bringen. Aber am Anfang steht Jesus, der ihn findet, und sagt, ich muss bei dir zu Gast sein. Ich muss bei dir einkehren. Und das ist die Einladung, die er jedem macht. Und gleichzeitig haben wir gesehen, ist das auch der Auftrag, den Jesus uns als Gemeinde gibt. Türen zu öffnen. Menschen hereinzubitten, nicht in erster Linie in unsere Veranstaltungen, das kann dann ein praktischer Rahmen sein, aber in die Gegenwart des lebendigen Gottes. Wir haben es formuliert, wir sind eine Kirche, in der vielfältige Menschen, dazu haben wir schon was gesagt, in der vielfältige Menschen in Gottes Gegenwart Annahme erfahren. Ja, sie kriegen auch nicht als allererstes gesagt, was sie für schlimme Sünder sind oder was weiß ich, oder was sie alles jetzt tun müssen, sondern das Erste ist, du begegnest dem lebendigen Gott. Und in der Begegnung mit dem lebendigen Gott darfst du merken, er sagt ja zu mir. Er sagt, ich muss bei dir zu Gast sein. Und dann ahnen manche schon, okay, das wird einiges verändern in meinem Leben oder es wird eigentlich alles verändern in meinem Leben. Aber Menschen erfahren Annahme da, wo sie dem lebendigen Gott begegnen und dann auch seinen Kindern begegnen, da sind wir dann mit im Spiel. Und das ist, dass Menschen in der Gegenwart Gottes erfahren, ich bin angenommen, ich bin geliebt, ich darf sein. Ich muss nicht erst irgendwie vorher mich irgendwie in Form bringen, bevor ich hier auftauchen darf. Du hast das eigentlich gesagt in deinem Zeugnis. Und wir erleben es immer wieder. Und manchmal, will ich es ehrlich sagen, erleben wir es auch nicht. Und merken, wir stoßen an unsere eigenen Grenzen, nicht an die Grenzen von Gottes Gnade, aber manchmal an die Grenzen unserer Barmherzigkeit. Und wir wollen da gerne darin wachsen. Und ich glaube, wir glauben, das ist der Weg, auf den Jesus uns ruft. Diesen Raum zu öffnen, dass Menschen reinkommen können und sagen, ja, ich glaube das vielleicht gar nicht, was ihr erzählt. Ihr sagt mir, manches, was ich mache, ist falsch. Und was weiß ich, sehe ich anders. Aber irgendwie, hier ist was anders von der Atmosphäre. Ich merke, ich darf hier sein. Selbst wenn mich das ärgert, was der Typ da predigt. Hier ist eine gute Atmosphäre. Und wir wollen tun, was wir tun können, um solche Räume zu öffnen. Und wir wollen dafür beten und ich lade dich ein, da mit dabei zu sein. dass Menschen, dass wir tun, was wir können, dass Menschen in Gottes Gegenwart Annahme erfahren. Also angenommen sein. Und das zweite ist Stichwort versöhnt. Wir lesen hier direkt nur von der Begegnung von Zachäus mit Jesus und man darf annehmen, dass ein Jünger dann noch dabei sind. Aber es hat direkte diese Begegnung mit Jesus, dieses Angenommensein bei Jesus, hat jetzt nicht zur Folge, dass Zachäus sagt, ich weiß gar nicht, was die anderen alle gegen mich habt. Gott findet mich super. Sondern er merkt jetzt, okay, da ist was nicht in Ordnung bei mir. Mein Geschäftsmodell war, dass ich hier die Leute übers Ohr haue. Also ich bin kein Ökonom, ja, aber wenn ich höre, die Hälfte von meinem Besitz werde ich den Armen geben und wem ich zu viel abgenommen habe, was wahrscheinlich fast jeder war, dem werde ich es vierfach zurückzahlen. Also wenn du das hochrechnest, fragt man sich, ob da eigentlich irgendwas übrig bleibt am Ende. Aber Zachäus weiß, er muss mit Gott in Ordnung kommen und er will mit seinen Mitmenschen in Ordnung kommen. Und das ist ein Punkt, wo Versöhnung passiert. Also er wurde abgelehnt, er hatte sich das redlich verdient, die Ablehnung, darf man sagen, ja? Weil er so ein korrupter Typ war. Meistens ist es in Beziehungen viel komplizierter. Und doch sind wir herausgefordert zu sehen, welche Schritte kann ich denn gehen? Und manchmal, es kostet echt was, oder? Also, ja, klar, ich bin auch schuldig geworden, aber der andere doch viel mehr. Und jetzt soll ich als Erster hingehen und um Vergebung bitten. Dann denkt der kommt und so weiter. Ja? Aber Jesus lädt uns ein in versöhnte Beziehung, nicht nur mit dem Vater, sondern auch miteinander, auch mit anderen. Und der Heilige Geist zeigt uns gerne. Und vielleicht zeigt er dir gerade etwas, wo du merkst, ja, ich muss da einen Schritt gehen auf jemanden zu. Jemanden ansprechen, jemanden anrufen, einen Brief schreiben, wie auch immer sagen, können wir uns mal treffen. Dann folge da dem Wirken des Geistes. Und wir sagen, das ist auch unser Auftrag als Gemeinde, diesen Raum zu öffnen wiederum. Dass Menschen in versöhnten Beziehungen wachsen. Und da wollen wir gerne schauen, welche Wege Jesus uns da zeigt. Dass wir Menschen helfen, dass wir einander helfen können und denen, die neu dazukommen. Nicht nur sagen, okay, der hat jetzt irgendwie Ja zu Jesus gesagt, jetzt Haken dran, kommt in den Himmel, alles klar. Sondern wie kannst du jetzt die nächsten Schritte gehen? Wo sind Beziehungen, wo du rein musst? Wie können wir aufeinander zugehen? Wie können wir so ein Raum sein, der von Versöhnung geprägt ist? Da sind wir noch ganz am Anfang, das durchzubuchstabieren, was das praktisch für uns heißt. Und da wollen wir gerne gemeinsam mit euch lernen und wachsen. Und dann geht es weiter. In unserer Formulierung haben wir gesagt, also vielfältige Menschen erfahren in Gottes Gegenwart Annahme, wachsen in versöhnten Beziehungen und werden zu Hoffnungsträgern für Marburg und darüber hinaus, zum Beispiel Karlsruhe und andere Orte. Also die Leute, die jetzt ihr Geld wiederkriegen oder die Armen, die jetzt plötzlich da Geld erhalten, die erleben das als Hoffnungsmoment sicherlich. Aber es geht sogar noch darüber hinaus. Ich habe den Vers, normalerweise endet die Geschichte in Vers 10. Ich habe hier Vers 11 mit dazu genommen. Die Leute hörten, was Jesus zu Zachäus sagte. Das war nicht so eine private Ich und mein Jesus-Geschichte. Ne, spätestens als der das Geld austeilt. Weil Jesus außerdem schon nah bei Jerusalem war, meinten sie, das Reich Gottes werde jetzt gleich anbrechen. Also, sie glauben, jetzt bricht das Reich Gottes an, weil der vielleicht der Messias ist, jetzt auf Jerusalem zugeht. Das könnte jetzt so ein Entscheidungspunkt geben. Und weil sie gehört haben, was da mit Zachäus passiert ist. Versteht ihr? Also, dass da ein Leben verändert wird, ist nicht nur ein Punkt zu sagen, ach, schön für den, sondern zeigt, okay, Gott ist hier wie heißt das in Narnia? Aslan is on the move. Ja? Also Gott ist unterwegs, er tut etwas. Er verändert Leben. Und das gibt Hoffnung auch für andere, dass Gott jetzt richtig durchbricht mit seinem Reich. Und das wollen wir sehen, dass veränderte Menschen Veränderung bringen, auch ins Leben von anderen. dass Menschen die Annahme erfahren haben, eben andere annehmen, dass Menschen die Versöhnung erlebt haben, Friedensstifter werden. Und dass wir so ein Segen werden für unsere Stadt und darüber hinaus. Und der Name dieser Hoffnung ist natürlich Jesus. Aber ihr versteht, es geht nicht nur darum, einmal zu erklären, hier sind 3 Schritte, die kannst du gehen, sondern dieses Leben zu erfahren in Jesus. Und ich glaube, da werden wir ein Segen sein. Es gibt so eine Frage, die man manchmal stellt, wenn es um Gemeindeaufbau geht und wie können wir Gemeinde gestalten und welchen Einfluss haben wir eigentlich in der Stadt. Und das ist die Frage, die meistens nicht so richtig fröhliche Reaktionen gibt in der Gemeinde. Nämlich, was würde eigentlich fehlen in Marburg, wenn es uns als Gemeinde nicht gäbe? Oder in unserer Nachbarschaft, wenn wir nicht da wären? Und das ist so eine selbstkritische Frage, würde das überhaupt irgendjemand merken? Also außer die Leute in der Uferstraße, wenn da sonntags keiner mehr parkt oder so. Fehlt denn da irgendwas? Und im Einzelnen haben wir immer wieder das Zeugnis gehört von Leuten, die erlebt haben, dass sie gesegnet worden sind, dass sie Jesus begegnet sind bei uns, die gesagt haben, ja, also mir würde auf jeden Fall was fehlen. Ich glaube, eine Gemeinde, die in diesen Auftrag hineinwächst, dass wir Menschen helfen, in Gottes Gegenwart Annahme zu erfahren, in versöhnten Beziehungen zu wachsen, zu Hoffnungsträgern zu werden, die wird Spuren hinterlassen. Die wird ein Segen sein, die wird ein Licht sein. Und ich glaube, dass Gott uns dazu berufen hat. Und ich freue mich, wenn wir da miteinander weitergehen auf diesem Weg, ausbuchstabieren. Was heißt das jetzt praktisch? Ich habe jetzt nur die Linien gezogen, aber das wollen wir weitergehen. Zu fragen, wie können wir das tun? Wie können wir das erwarten von Gott? Welche Wege ruft er uns da? Und ich glaube, er will Großes tun. Und Herr, wir danken dir, dass du der bist, der Menschen annimmt. Auch die, die unannehmbar sind für alle anderen. Ich danke dir, Jesus, dass du die Botschaft der Versöhnung ausgerichtet hast. Zuerst, dass wir versöhnt sein können mit dem Vater, aber ja, daraus machst du dann auch möglich, dass wir versöhnt sind untereinander. Und selbst da, wo die schlimmsten Gegensätze oder die schlimmsten Feindschaften sind, machst du Versöhnung möglich. Und du selbst bist die Hoffnung in Person. Du hast gesagt, dass das deine Pläne für uns sind, dass wir Zukunft und Hoffnung haben und dass wir sie auch weitertragen. Und dass wir nicht in den Chor einstimmen darüber, was alles so schlimm ist in dieser Welt, sondern dass wir Menschen diese Botschaft der Hoffnung und diese Person, die die Hoffnung ist, bringen. Dazu leite du uns, dazu segne du uns, Herr. Schenk uns dieses Vorrecht, dass wir ein Segen sein dürfen für unsere Stadt, für unsere Region, zu deiner Ehre. Amen.